Mensch, erkenne dich selbst. Heute wollen wir uns über das Thema Mystik unterhalten. Was ist eigentlich Mystik, besonders im Denken von Papst Johannes Paul II.? Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin. Im Studio begrüße ich heute Pfarrer Erich Maria Fink. Pfarrer Fink hat sich tief mit dem Denken von Papst Johannes Paul II. Befasst. Pfarrer Fink, Mystik, die Kirche der Zukunft wird mystisch sein, sagt Karl Rahner. Manche Theologen haben große Probleme mit der Mystik. Wie sieht der Papst die Mystik als Bestandteil menschlicher Existenz? Was ist eigentlich Mystik?
Also ich freue mich sehr, wenn wir heute über dieses Thema Mystik sprechen können, weil es geht weniger darum, dass Papst Johannes Paul II. Erklärt, Mystik ist Bestandteil christlicher Existenz. Im Endeffekt läuft sein Denken genau darauf hinaus, aber das Große, was er geschafft hat, einen neuen Zugang zur Mystik zu schaffen. Und zwar in welchem Sinn? Sie haben noch hinzugefügt die Frage, was ist eigentlich Mystik? Wenn wir von der klassischen Definition ausgehen, und zwar klassisch, wenn wir uns beziehen auf die großen Mystiker der Kirche, zum Beispiel Johannes vom Kreuz, mit dem sich Karol Wojtyła sehr intensiv beschäftigt hat auf seinem Weg, oder eine Teresa von Avila, die unter allen christlichen Kirchen, auch von evangelischer Seite, als die größte Mystikerin der Kirchengeschichte anerkannt ist. Wenn wir davon ausgehen, bedeutet Mystik Vereinigung der Seele mit Gott. Und im engeren Sinn, wenn diese Vereinigung der Seele mit Gott erfahren wird, also nicht nur geistig geglaubt wird, sondern regelrecht erfahren wird. Da gibt es die verschiedensten Formen der Erfahrung, aber erfahren wird. Und das ist ja auch ein Thema von unserem Papst, diese Erfahrung von solchen Wirklichkeiten wie zum Beispiel der personale Reichtum des Menschen in seinem Inneren.
Wie hat denn die Teresia von Avila Gott mit ihrer Seele erfahren? Was hat sie für Erlebnisse mit Gott gehabt?
Es gibt ein Werk von ihr, die Seelenburg. Da möchte sie nicht nur selber ihren Weg beschreiben, sondern eigentlich jedem helfen, diesen Weg zu finden und eine ganz wichtige Unterscheidung zu machen. Sie sagt also, der Mensch selber ist wie eine Seelenburg, wie so ein Gebäude, wo man zuerst durch die äußere Mauer eintreten muss und dann durch viele Räume, bis man zur Mitte gelangt. Und sie sagt, dort begegnet der Mensch Gott. Das ist ein langer Weg, ein weiter Weg, bis der Mensch hier zur Begegnung mit Gott gelangt. Und jetzt hat sie hier einen schönen Vergleich. Sie sagt, man kann Gott auf verschiedene Weise erfahren. Und man soll sich vorstellen, einen Brunnen. Entweder fließt durch ein Wasserrohr Wasser rein in den Brunnen und es fängt zu plätschern an und so weiter. Also sehr auffällig. Und sie sagt, meistens erfahren wir Gott auf diese Weise. Aber dieses Wasser, das da reinplätschert, sind eigentlich nur so Geschenke Gottes, die wir dauernd bekommen. Jede Freude, die mir Gott schenkt und so weiter. Auffällig, damit wir es wirklich merken. Aber die Mystik, wo ich wirklich eine personale Gemeinschaft mit Gott erlebe, nicht nur Geschenke von Gott empfange, wie durch einen Postboten ins Haus geschickt, sondern wo ich erfahre diese Einheit, personale Gemeinschaft mit Gott in meiner Seele, sagt sie, das ist wie wenn hier der Brunnen sich von unten her mit Wasser füllt. Ganz still, kein Geplätscher, aber alles wird voll, immer höher steigt das Wasser und der Mensch nimmt es in einer ganz tiefen Weise von Erfülltsein auf, nicht nur so eine äußerlich bleibende Freude, sondern die tiefste Erfüllung des Herzens. Das ist so ein Bild, das uns helfen kann, auch wirklich zu dem Thema vorzustoßen, was ist Mystik? Bei Teresa von Avila.
Was hat sie denn für mystische Erlebnisse gehabt? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist das mystische Erlebnis. Wir haben heute oft Missverständnisse. Mhm. Nämlich mit dem Wort Mystik bezeichnet man nicht diese Erfahrung der personalen Gemeinschaft mit der Seele, diese Gegenwart Gottes in der Seele, die zum Trost führt, zur Erleuchtung führt, zur Stärkung führt, zum ungeheuren Glücksgefühl, was man nicht mehr erklären kann und für immer verbunden mit Einsicht in Geheimnisse Gottes, sondern man ist heute auch ein bisschen so nach Sensationen aus.
Ja, also wenn ich zum Beispiel an Mystik denke, dann denke ich an Pater Pio, an Stigmata, dann denke ich an Rosenduft, dann denke ich an Marienerscheinungen, dann denke ich an Ekstase im Heiligen Geist. Ist das Mystik oder ist das nicht Mystik?
Heute nennt man es oft mystische Phänomene. Aber wir müssen gut unterscheiden. Es gibt Dinge, die sind einfach ein Wunder. Und nicht unbedingt damit verbunden, dass hier der Mensch in seiner tiefsten Seele diese Vereinigung mit Gott erlebt. Das beginnt bei Heilungen, die natürlich nicht erklärbar sind, aber es ist ein Wunder, wo Gott einwirkt in den Körper des Menschen, in den Organismus und ihn heilt. Sogar Wundmale an sich sind noch nicht die Mystik. Pater Pio hat natürlich ein tiefes mystisches Erlebnis, in dem ihm Christus begegnet, zuerst im Beichtstuhl, dann beim zweiten Mal nach der Heiligen Kommunion. Diese Erscheinung Christi und die Vereinigung, wie geschieht sie? Jesus, er fragt ihn um seine Bereitschaft, sich ganz zu ergeben in dieses Erlösungswerk. Und in diesem Augenblick geschieht die Vereinigung. Das heißt, Gott nützt ihn als Werkzeug. Jesus tritt in sein Leben ein und offenbart dieses Eintreten und das Nützen dieser Bereitschaft durch die Stigmata. Die Stigmata sind hier ein Offenbarmachen auf übernatürliche Weise dessen, was mystisch sich vollzogen hat. Und der ganze Weg von Pater Pio ist ein zutiefst mystischer Weg, dem er vor allem bei der Heiligen Messe vollkommen die personale Einheit mit Christus, dem leidenden Christus, erlebt, aber auch dem siegenden Christus in der Heiligen Kommunion. So müssen wir unterscheiden. Es gibt Wunder, die auch übernatürliche Phänomene sind, aber noch nicht Mystik. Zum Beispiel, wenn Leute alle miteinander ein Sonnenwunder sehen, dann ist zunächst einfach ein Wunder, was sich abspielt und was der Mensch mit seinen Augen hier da wahrnehmen kann. Zum Beispiel die 70.000 Menschen in Fatima. Meistens ist es natürlich dann bei den Seherkindern sowieso, aber auch bei vielen, die jetzt dort waren, mit einem mystischen Erleben verbunden gewesen. Wenn wir an die Seherkinder selber denken, hier ist ja so, dass sie die Erscheinung sehen, wahrnehmen, aber nicht einfach mit ihren Augen, sondern es ist ein ekstatischer Zustand. Die anderen nehmen ja nichts wahr. Folglich ist es nicht objektiv ein physikalischer Vorgang einfach, sondern hier ist es tatsächlich ein mystischer Vorgang. So gesehen sind diese Art von Erscheinungen tatsächlich Mystik, wo Gott ansetzt in der Seele des Menschen.
Wie muss ich mich als Mensch denn nun disponieren, um diese seelische Vereinigung mit Gott zu erreichen? Ist da ein willentlicher Akt erforderlich? Wie muss ich mich da disponieren?
Es gibt ja die Mystik im Osten und Papst Johannes Paul II. Nimmt sehr oft Bezug auf diese mystischen Erfahrungen. Es geht darum, dass hier in der Kirche, vor allem im Mönchtum, sich eine Tradition entwickelt hat hin zu einer Methode. Die haben auch gefragt, ja, was muss ich denn tun, damit ich solche Erfahrungen haben kann.
Ja, oder ist die Frage falsch gestellt?
Ich möchte mal zuerst das noch zu Ende beschreiben und dann auch eine gesunde Kritik anfügen. Also, hier ist mal ausgegangen davon, dass man gesagt hat, auf dem Berg Tabor, hier wurde Christus verklärt und was die Apostel wahrgenommen haben, dieses Taborlicht, im Westen wurde theologisch das so erklärt, das war einfach eine gewisse Ausstrahlung und das, was die Apostel berührt hat, war nicht die Gottheit selbst, sondern eben ein Geschenk Gottes, eine geschaffene Gnade Gottes, eine Ausstrahlung Gottes. Und im Osten war die Theologie nicht so auf dieses Differenzieren aus, sondern hatte den Blick für das Ganze und war deswegen offen für die Deutung, es ist die Gottheit selber, die hier den Menschen in seinem Inneren berührt. Und die Wahrnehmung dieses Taborlichtes wurde eben mystisch gedeutet, und zwar im eigentlichsten Sinn des Wortes. Ich erlebe etwas, und zwar die unmittelbare Berührung durch Gott. Und dann kam es eben dazu, dass man so angefangen hat, bestimmte Atemtechniken auszuführen. Das waren die sogenannten Hesychasten oder das lange Verweilen und dann das immer Wiederholen von dem Herzensgebet, Herr Jesus Christus, bis man irgendwo in Trance gefallen ist. Ich sag's mal ein bisschen kritisch. Und dann Zustände bekommen hat, wo man sagte, jetzt erfahre ich die unmittelbare Berührung durch Gott, dieses Taborlicht. Ich persönlich bin überzeugt, das kann man nicht von der Hand weisen, dass hier mystische Erlebnisse in großem Maße erfolgt sind. Indem Papst Johannes Paul II. Diesen lichtreichen Rosenkranz eingeführt hat, bewusst vom lichtreichen Rosenkranz spricht, und indem er da spricht, bei den Geheimnissen, ist ja das vierte Geheimnis Tabor, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Er spricht davon, dass wir in unserem Gebetsleben auf das Antlitz Christi schauen und so wie die Jünger auf dem Berg Tabor erstrahlen, erleuchtet worden sind, das ist die Aufgabe eines jeden Christen, eigentlich so in die Begegnung mit Christus einzutreten. Der Papst sagt, es ist auch eine erfahrbare Wirklichkeit. Aber er möchte es jetzt nicht so direkt auf ein unmittelbares, mystisches Erleben, bis hin, dass ich dann anfange, im Inneren die Stimme zu hören und mit Christus zu sprechen, sondern indem er einfach sagt, diesen Glanz erkennt man dem Menschen an, dieses Innere erfüllt werden, diese Freude und Stärke, mit der er jetzt in der Welt irgendwo die Gesellschaft beseelen kann, durchstrahlen kann, das ist unsere Mystik und das ist reale Mystik. Und wir müssen so gesehen Mystiker werden. In dem Zusammenhang mit Papst Johannes Paul II. Warum finde ich das Thema Mystik so spannend, wenn wir von Papst Johannes Paul II. Sprechen? Er hat das ganze Menschenbild entwickelt, von einer Erfahrung her, mit einem Wortschatz, wo er zuerst mal die Anthropologie, die Lehre vom Menschen entwickelt, auf der Ebene der Erfahrung, dann das theologisch deutet, auch auf das Leben der Sakramente, des Gebetes, und jetzt eine Möglichkeit bietet, zum ersten Mal in der Kirche, wie man die mystischen Erfahrungen mit diesem theologischen Instrumentarium erfassen kann, wo er beide Traditionsstränge in der Kirche zusammenführt. Wir müssen zugeben, beides steht im Grunde genommen unvermittelt nebeneinander. Da gibt es die wunderbare große Theologie, da gibt es der ganze den theologischen Wortschatz mit allen Termini, wo man über Gnade und Sakramente und Christus und die drei göttlichen Personen und alles spricht. Und daneben hat man diese wunderbaren Werke der Mystiker, wie sie ihre Erlebnisse beschreiben. Aber das steht einfach daneben. Die Verbindung fehlt. Was hat denn das eine dem anderen zu sagen und umgekehrt? Es gibt in der Kirche natürlich Spiritualität. Die Spiritualität hat immer versucht, natürlich auch sich an die Theologie anzulehnen und so ein bisschen die Verbindung zu halten zur Mystik, geistliches Leben. Aber die Deutung philosophisch-theologischer Art bietet zum ersten Mal Papst Johannes Paul II.
Und wie macht er das? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ich möchte kein Beispiel nennen, sondern ich möchte die Verbindung einmal aufzeigen.
Ja.
Also zuerst sagt er, Mensch, erkenne dich selbst. Der Mensch horcht in sich hinein und erlebt, erfährt, dass sein Herz einen Inhalt hat, dass er erfüllt ist, dass er einen Reichtum hat. Und zwar sagt der Papst, es geht nicht einfach nur durch logisches Nachdenken, sondern er muss anfangen, intuitiv einen Wert zu erfühlen. Wie wertvoll bin ich? Wie kann ich für einen anderen Menschen ein Geschenk sein? Und vor allem in der Hinwendung auf das Du erlebt der Mensch am meisten seinen persönlichen Reichtum. Er nennt es auch die Subjektivität. Auf der Ebene der Erfahrung erschließt er, der Reichtum wird umso größer, je mehr ich mich dem Du hingebe und in einen Austausch mit dem Anderen komme und teilhaben kann an diesem Reichtum des Anderen. Das ist so seine Schlüsselausgangsposition. Dann kommt er mit der Offenbarung der Theologie und deutet nun diese Erfahrung theologisch und kommt dazu, dass er sagen muss, dieser Inhalt des Herzens, dieser Reichtum, diese Subjektivität, der Mensch selber steht davor wie vor einem Geheimnis. Und wenn in der Bibel heißt, allein der Geist Gottes kann das Herz des Menschen erforschen, diesen Reichtum ergründen, weil es etwas Göttliches ist, und zwar weil es Gott selbst ist, ein Teil von Gott, der hier unter uns da ist. Und der Papst deutet es jetzt auch von der Offenbarung Christi her, dass er sagt, der Mensch ist auf Christus hin geschaffen und alles ist durch dieses Wort geworden. Das heißt, in jedem von uns ist eigentlich Teilhabe an Christus. Der Mensch ist nichts anderes, die ganze Menschheit ist nichts anderes als Teilhabe an Christus. Und sobald es zum Austausch kommt, geschieht nichts anderes als, dass im Heiligen Geist göttlicher Reichtum empfangen wird, ausgetauscht wird, göttlicher Reichtum Christus zunimmt, immer mehr zur Vollgestalt gelangt. Und diese Vorstellung, dass jeder menschliche Austausch, wo personale Gemeinschaft wirklich gelingt, im Heiligen Geist erfolgt und hier Teilhabe an Christus gegeben ist, noch bevor Christus auf der Erde Mensch wird und die Menschheit erlöst und so weiter, das ermöglicht plötzlich diese ganzen mystischen Erfahrungen auch mit diesen trinitarischen Vorstellungen zu erfassen. Und der Papst geht einfach so weit, dass er sagt, alles, was in der Welt geschieht, wo Menschen Hingabe leben, die noch nie was von Christus gehört haben, sich nicht einmal mit Gott auseinandersetzen, auch dort ist dieses auf Christus hin gegenwärtig. Auch dort ist es der Heilige Geist, der die Bereicherung im Menschen vornimmt. Nur gibt es jetzt diesen großen Unterschied. Was dort erlebt wird, ich sage jetzt dort und zeige in die Ferne, was dort erlebt wird, das ist ein Hineinwirken des Heiligen Geistes. Aber was im Christen geschieht, der Christ, er wird von Gott genommen und gestaltet zu einem Heiligtum, in dem der Heilige Geist personal gegenwärtig ist. Wo das sakramentale Leben immer personale Begegnung mit Christus ist, nicht nur Teilhabe, sondern der ganze Christus personal begegnet mir, wird mir zum Gefährten mit der ganzen Fülle seiner Gottheit. Und jetzt dieses Bild, das Papst Johannes Paul II. Immer verwendet, er sagt, Christus heißt der Gesalbte. Jesus Christus, dieses Wort in Person, das unser Gefährte ist, kommt in die Welt. Und dort, wo er in die Welt kommt, ist es der erste Ort, wo der Heilige Geist mit seiner ganzen personalen Fülle gegenwärtig ist. Er ist gesalbt mit dem Heiligen Geist, ganz erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dieses Gesalbtwerden mit der Fülle des Heiligen Geistes, das ist das Ziel jedes Menschen. Wir sind Christus, der anfängt, sich zur Vollgestalt zu entwickeln durch eine ständig neue Salbung mit Heiligem Geist. Eine ständig zunehmende Bereicherung. So löst die theologische Deutung zunächst mal die ganzen Fragen der Ontologie. Was geschieht denn da wirklich? Ist da wirklich etwas da oder sind es nur psychologische Vorstellungen, Einbildungen? Da auf der anderen Seite der Blick auf die Sakramente und genauso der Blick in die Mystik kann ich plötzlich wunderbar deuten und erklären. Die Mystik ist hier diese personale Begegnung mit Christus, dieses Gesalbtwerden mit den Charismen des Geistes. Aber Mystik, man spricht dann von Mystik und nicht nur von Mysterium. Mysterium ist das Sakrament, Mysterium ist das christliche Leben. Wenn der Einzelne das unmittelbar erfährt und menschlich personal erlebt.
Ja, das ist ja interessant, dass dieser Grundgedanke des Heiligen Vaters, Mensch, erkenne dich selbst, lebe den Austausch, lebe die Hingabe mit dem Mitmenschen, aber auch mit Gott, dass er in diesem Austausch so reich beschenkt werden kann, dass er Gott selber erfährt. Und dass die Vereinigung von Seele und Gott erfahrbar wird.
Der Getaufte ist ein Heiligtum, in dem durch die Begegnung, personale Begegnung mit Christus, die persönliche Vereinigung mit Christus, der Heilige Geist in seiner Fülle wohnt. Aber das bedeutet noch nicht, dass diese Fülle des Heiligen Geistes mein Eigentum geworden ist, wirklicher Inhalt meines Herzens, wirkliche Subjektivität. Und es ist eine lebenslange Aufgabe des Christen, sich für den Geist Gottes, sich in der Hingabe an Gott so zu öffnen, dass er immer mehr diese Fülle des Heiligen Geistes in Besitz nimmt, sein Eigen nennen kann. Und wir müssen hier eines ganz klar feststellen, so sehr wir betonen, der Christ ist Werkzeug, damit der Heilige Geist bis zum letzten Menschen, der ganz in der Ferne Gottes lebt, gelangen kann, so sehr muss man hier betonen, der Nachteil, den jeder hat, der noch nicht getauft ist, und den ungeheuren Vorteil, aber auch die Verantwortung, die jeder hat, den Gott zu seinem Heiligtum gestaltet hat und personal an deiner Seite wohnt. Und wie einfach es ist, die Taufgnade in dieser mystischen Weise zu entfalten, dass es wirklich eine Vereinigung gibt. Und es gibt keine einzige Mystik, die nicht davon lebt, dass der Mensch mit voller Aufmerksamkeit in Liebe sich personal Gott hingibt. Ob er jetzt an den Vater denkt oder auf Christus ausgerichtet ist, ist nicht die Frage. Auch es gibt eine Heilig-Geist-Mystik, aber ohne personale Aufmerksamkeit, ohne personale, vollkommenes Sich-Hingeben und Bereitsein, sich lieben zu lassen, gibt es keine Mystik. Und hier ist die Mystik ein Zeichen für den Christen, dass er selber das ganze sakramentale Leben, das Leben, Begegnung mit Christus ernst nimmt und durch die liebende Hingabe füllt.
Ich bin immer wieder selbst erstaunt und begeistert, wenn man sich diese tiefen Gedanken des Heiligen Vaters erschließt und sich überlegt, wie man das im eigenen Leben umsetzen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die das schaffen, sich so beschenken zu lassen, dass sie eine Vereinigung ihrer Seele mit Gott erleben, dass die zur eigentlichen Freude vorgestoßen sind.
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Mensch, erkenne dich selbst. Mensch, erkenne, wie du glücklich wirst. Mensch, strebe nach diesem Glück. Der heutige Beitrag war ein weiterer Impuls, um dieses Glück für den Menschen sich zu erschließen. Unser Heiliger Vater gibt bahnbrechende, neue Gedanken hierzu. Unser Beitrag sollte eine Hilfe sein, sich diese Freude zu erschließen. Ich danke Ihnen, Pfarrer Erich Maria Fink, für diesen Impuls und freue mich, liebe Zuschauer, auf unsere nächste Sendung und auf ein Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen.